Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Und ich bete, dass Gott schenkt, dass wir sein Wort verstehen. Denn das mit dem Reden und dem Hören ist ja oftmals nicht so einfach wie bei dem Ehepaar, wo sie zu ihm sagt: Schatz, wir haben kein Brot mehr, kannst du mal losgehen und ein Brot holen? Ach, und wenn sie Eier haben, bring 6 Stück mit. Der Mann sagt: Kein Problem, und geht, kommt nach kurzer Zeit wieder und bringt ihr 6 Brote. Wieso bringst du 6 Brote mit? Sie hatten Eier. Jesus ist auferstanden. Das ist unser Bekenntnis, nicht nur an diesem Tag, an dem wir es besonders betonen. Jesus ist auferstanden, das setzt voraus, er ist gestorben, er war tot. Und die Geschichte, die wir gerade gehört haben von den Frauen am Grab, ist ganz in dieser Welt, dass er gestorben ist. Damals hat man ja Menschen auf besondere Art bestattet, ganz anders als heute. Am Freitag war er gekreuzigt worden und gestorben. Und man hat ihn dann am Freitagabend, kurz vor Sonnenuntergang, mit dem der Sabbat begann, hastig in ein Grab gelegt, eben noch mal kurz mit ein paar Leinenbinden eingewickelt. Aber es war keine Zeit mehr, eine ordentliche Bestattung zu machen. Am Sabbat durfte das nicht stattfinden, konnte das nicht stattfinden. Und deswegen sind die Frauen, die dabei waren und gesehen hatten, in welches Grab Jesus gelegt wurde, dieses Grab von Josef von Arimathäa, sie sind, so früh es irgend ging, dann zum Grab hingegangen, um die Bestattung ordentlich zu beenden. Am Samstagabend nach Sonnenuntergang, als der Sabbat vorbei war, vermutlich dann schon, haben sie noch Kräuter und wohlriechende Öle gekauft. Um dann am Sonntagmorgen, gleich nachdem das erste Tageslicht da war, zum Grab zu gehen und den Leichnam Jesu so zu bestatten, wie es sich gehörte. Man hat diese Leinenbinden, mit denen er notdürftig eingewickelt war, normalerweise mit Kräutern und wohlriechenden Salben getränkt. Und dann war es üblich, die Leichname in dem Grab liegen zu lassen. Nach etwa 2 Jahren waren sie verwest. Und man hat dann die Knochen aufgesammelt und in einen Kasten, ein sogenanntes Ossuarium, gelegt. Was die Frauen also am Sonntagmorgen vorhatten, war ein ganz normaler Vorgang. Und dann ist das Grab leer. Der Stein, der davor gerollt war, um das Grab sicher zu verschließen, damit Grabräuber nicht einfach daran kommen, war weggerollt. Ach, das ist ja nicht leicht. Diese Botschaft, so etwas zu glauben, so etwas ernsthaft zu glauben, ist nicht leicht. So etwas zu erzählen in unserer Zeit ist erst recht nicht leicht. Morgens, bevor ich in den Gottesdienst gehe, sonntags, schaue ich noch mal kurz im Internet Nachrichtenseiten, damit ich einigermaßen informiert bin über das, was in der Welt vor sich geht. Heute Morgen habe ich Spiegel Online gelesen und geschaut. Und auch geschaut, finde ich irgendwas zu Ostern, irgendwas Hoffnungsvolles, Mutmachendes. Was ich fand, war ein Artikel, in dem stand: Glaube ist etwas für Menschen, die Trost brauchen in ihren Abhängigkeitserfahrungen. Aber Leute, die aufrecht durchs Leben gehen, brauchen das eigentlich nicht. Und dann habe ich noch einen Artikel gefunden, da wurde detailliert beschrieben, wie man aus der Kirche austritt. Das war es, was ich heute Morgen dort entdeckt habe. Das mit der Auferstehung Jesu ist nicht einfach zu glauben. Und so gibt es eine Fülle von Theorien seit 2000 Jahren, wie das stattdessen gewesen sein sollte. Zum Beispiel, dass Jesus gar nicht tot war oder dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben oder dass die Frauen am Grab das Grab schlicht verwechselt haben und ein anderes Grab leer vorfanden oder dass es schlicht eine Lüge war oder dass es eigentlich nur eher ideell übertragen gemeint ist, wenn das Neue Testament von der Auferstehung Jesu spricht. Wir haben so unsere Schwierigkeiten damit, die Auferstehung Jesu wirklich zu glauben. Warum eigentlich? Letztlich steht doch dahinter die Frage, kann Gott so etwas nicht tun? Oder er will so etwas nicht tun? Eins von beiden muss der Fall sein, wenn ich die Auferstehung anzweifle. Oder natürlich, es gibt gar keinen Gott. Aber wenn man die Möglichkeit der Auferstehung nicht von vornherein ausschließt, dann gibt es durchaus Indizien, die dafür sprechen, dass da tatsächlich etwas stattgefunden hat, was alle Erfahrungen von Menschen sprengt. Das leere Grab zum Beispiel wurde nie bestritten. Und man kann sich schon die Frage stellen, ob Menschen tatsächlich in so großer Zahl bereit sind, für eine Lüge, von der sie wissen, dass es eine Lüge ist, ihr Leben zu geben. Oder dass die Evangelien die Geschichte vom Ostermorgen eigentlich auf eine Art erzählen, wie sie für damalige Ohren vor allem nicht besonders plausibel erscheint, nämlich es sind Frauen, die das leere Grab entdecken und die ersten Zeugen sind. Sie wissen das, in der damaligen Gerichtsbarkeit waren Frauen als Zeuginnen vor Gericht gar nicht zugelassen und konnten gar nicht glaubhaft bezeugen. Und trotzdem wird es so erzählt. Der eigentliche Grund dafür mag sein, dass es so war. Und es gab auch zu Zeiten, als die ersten Schriften des Neuen Testaments geschrieben wurden, noch jede Menge Zeitzeugen. All das sind durchaus plausible Gründe dafür, weshalb man eine wirkliche Auferstehung Jesu gar nicht von vornherein ausschließen muss. Beweise dafür sind es nicht. Kann es Beweise für so etwas geben? In einem allerdings ist das Neue Testament ganz, ganz klar. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre unser christlicher Glaube im Kern nichts wert. Christen glauben an den lebendigen Jesus, nicht an den Toten. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unsere Kirche und die weltweite Christenheit nichts anderes als ein Jesus-Gedenkverein. Und unsere Kirchen wären einfach nur Museen oder Konzertsäle. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, was wäre dann unsere Gemeinde hier in der Marktkirche? Ich muss zu unserer Schande gestehen, dass die Christenheit sich oft eher wie ein Jesus-Gedächtnisverein verhalten hat und dass wir unsere Kirchen oft eher wie Museen nutzen, als wie Orte, an denen das Leben ist. Wenn Menschen nicht die Ostererfahrung machen, dass Jesus lebt, dann bleibt ja nichts als Tradition. Aber das Christentum hat hier seinen Ursprung, dass Menschen die Erfahrung gemacht haben, erlebt. Und deswegen konnte die erste Christenheit die Welt durchdringen und verändern. Und es war eben nicht Routine, die dabei rauskam und eine Religionsbehörde oder ein kirchlicher Trachtenverein. Das Neue Testament ist davon durchdrungen, dass Jesus lebt und wahrhaftig auferstanden ist. Und die Christenheit durch alle Zeiten hindurch ist davon durchdrungen, dass wir uns nicht falsch verstehen, nicht jeder mag das so sehen, aber es gab diese Menschen immer, die Ostererfahrung gemacht haben, Jesus lebt, das Grab ist leer und Menschen berichten, er ist mir erschienen. Ich habe ihn mit meinen Augen und sei es mit meinen inneren Augen, mit meinen geistigen Augen und damals viele real, ich habe ihn gesehen, ich habe mit ihm geredet, ihn berührt oder wurde berührt. Die ersten Auferstehungszeugen haben mit ihm gegessen. Jesus ist auferstanden, das ist das Zeugnis der Bibel. Und das mag uns noch so quer kommen als postmoderne Menschen. Übrigens, die Leute in der Antike waren nicht blöder als wir. Für die war das genauso unglaublich. Aber das ist das Zeugnis der Bibel. Jesus ist auferstanden. Nicht einfach in das alte Leben hinein, sondern in ein neues Leben. Eines, das nicht mehr aufhört und zerstört wird. Und dieses neue Leben ist mindestens so real wie das alte. Ich verstehe das, dass viele, viele Menschen damit Probleme haben. Die Jünger damals hatten diese Probleme auch. Aber es ist der Kern des Evangeliums. Und Jesus hatte nie gesagt, dass Glauben im Vertrauen keine Probleme machen würde. Der Kern des Evangeliums ist, dass das Kreuz, das wir am Karfreitag in den Blick nehmen, der Ort ist, an dem Gott die Welt, die sich verirrt hatte in der Gottvergessenheit, zu sich zurückholt. Das ist der Kern des Evangeliums, dass seit Jesus am Kreuz gestorben ist, seit Gott selbst in diesem Akt der Selbsthingabe in den Tod gegangen ist, es nichts mehr gibt, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Der Kern des Evangeliums ist, dass die christliche Hoffnung ganz und gar darin gegründet ist, dass Gott in Jesus den Tod überwunden hat und für alle Zeit entmachtet. Dass Jesus lebt und lebendig da ist, an deiner und meiner Seite, ansprechbar und dich und mich begleiten möchte. Der Kern des Evangeliums ist, dass es uns aufruft, dem zu vertrauen, was ich gerade gesagt habe, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, selbst wenn wir ihn nicht sehen können. Der Kern des Evangeliums ist, dass es dir zuspricht, wenn du dein Leben im Vertrauen auf Christus lebst, im Gespräch mit ihm führst, darfst du wissen, dass auf der anderen Seite des Todes er steht. Das sind alles einigermaßen dogmatische Sätze, die einem natürlich nichts bedeuten müssen, wenn man sie einfach nur so hört. Wie kann das für uns Bedeutung gewinnen? Wie kann das für mich und mein Leben fruchtbar werden? Die Frauen am Grab hören von diesem jungen Mann, der sie da anspricht, einen Auftrag. Macht euch auf. Macht euch auf, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich glaube, das ist die Antwort. Das alles ist nicht so selbstevident, dass wir es einmal hören und dann leuchtet es uns ein und dann sagen wir, ja, das stimmt. Sondern es gehört etwas dazu, zu erkennen, was diese Wahrheit, Christus ist auferstanden, wirklich meint. Und es ist vielleicht ein Weg für uns alle, dass diese Erkenntnis in uns wächst. Macht euch auf. Haltet die Augen offen. Macht euch auf nach Galiläa. Das heißt, geht dahin, wo ihr lebt, wo euer Lebensmittelpunkt ist. Und da macht die Augen auf. Und ihr werdet ihn sehen. Und dieser junge Mann sagt den Frauen noch, sagt das besonders Petrus. Wieso denn besonders Petrus? Ich glaube, das ist nicht gesagt, weil Petrus ein besonderer Jünger war, sondern Petrus hatte kurz vorher so tiefe Zweifel an Jesus gekriegt, dass er ihn verleugnet hatte und gesagt hat, den kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Sagt es besonders ihm, dessen Glaube zerbrochen war. Sagt es besonders ihm, der so voller Zweifel war und verzweifelter Fragen, ob denn Jesus wirklich der war, den er gehofft hatte, in ihm zu sehen. Sagt es besonders ihm, geh in deinen Alltag, da wo du lebst und mach die Augen auf. Du wirst ihn sehen. Wie kann das für uns Bedeutung gewinnen, wenn du dich fragst, was meint der da vorne? Sprich mit Menschen, hör ihnen zu, die davon Zeugnis ablegen, dass sie ihn kennen. Jetzt ist das mit den Zeugen so eine Sache. Das sind ja eigentlich wir. Und Zeugen befragen ist nicht immer so einfach, wie das damals bei dem Gericht war in einer kleinen Stadt in den Südstaaten der USA, wo ein Anwalt vor Gericht, der Anwalt des Klägers, die erste Zeugin in den Zeugenstand bat, eine ältere, großmütterliche Frau, und ging dann auf sie zu und fragte sie, Miss Jones, kennen Sie mich? Sie antwortete, ja, ich kenne Sie, Mr. Williams. Ich kenne Sie, seit Sie ein kleiner Junge waren, und offen gesagt, Sie haben mich sehr enttäuscht. Sie lügen, Sie betrügen Ihre Frau, Sie manipulieren die Leute und reden schlecht über Sie hinter deren Rücken. Sie glauben, Sie sind ein bedeutender Mann, dabei haben Sie gerade mal so viel Verstand, um ein paar Blatt Papier zu bewegen. Ja, ich kenne Sie. Der Rechtsanwalt war sprachlos und wusste nicht, was er tun sollte, ging ein paar Schritte im Gerichtssaal hin und her und fragte die Zeugin dann, Miss Jones, kennen Sie den Anwalt der Verteidigung? Sie antwortete, ja, ich kenne Mr. Bradley, seit er ein kleiner Junge war. Er ist faul, tut immer fromm, dabei hat er ein Alkoholproblem. Er kann mit niemandem einen normalen Umgang pflegen und seine Anwaltskanzlei ist die schlechteste in der ganzen Provinz. Nicht zu vergessen, er betrügt seine Frau mit 3 anderen Frauen. Eine davon ist übrigens ihre. Ja, den kenne ich auch. Daraufhin rief der Richter die beiden Anwälte zu sich an den Richtertisch und sagte leise zu ihnen, wenn einer von euch beiden Idioten die Frau jetzt fragt, ob sie mich kennt, schicke ich euch beide auf den elektrischen Stuhl. Trotz dieser Erfahrung, es ist gut, denen zuzuhören, die etwas bezeugen können davon, dass Jesus lebt. Wenn Sie sich fragen, wie kann das gehen? Wie kann das für mein Leben fruchtbar werden? Hören Sie auf die Zeugen. Die Frauen damals, die ersten Zeuginnen, unsere Geschichte endet ja so, sie waren so voller Panik und erschrocken über das, was sie da erlebt hatten, dass sie erstmal davonliefen und nichts sagten. Aber sie haben dann eben doch geredet, sonst würden wir heute nicht darüber reden. Sie haben eben doch geredet und bezeugt, was sie erlebt hatten. Sie hatten den Mut, darüber zu reden und in Kauf zu nehmen, dass man ihnen vielleicht nicht glaubt, dass man sie für blöde hält. Dass man sich an die Stirn tippt und sagt, wie kann man so einen Blödsinn erzählen? Sie haben davon geredet. Wir wollen davon reden in unserer Gemeinde. Wir wollen Zeugen sein. Ehrlich und ungekünstelt, im Leben stehend und trotzdem Zeugen sein. Wir wollen Zeugen sein, zum Beispiel demnächst Mitte Mai beim Hoffnungshaus, das wir hier feiern. Ich erzähle nachher noch etwas dazu. Zeugen sein dafür, dass Jesus lebt. Denn das ist die schönste Nachricht, die wir haben. Und es ist eine geradezu gigantische Perspektive für unser Leben. Gott hat doch das Urheberrecht für das Leben, für die Liebe, für alle Kreativität, für alles, was das Leben schön macht. Und die Aussicht auf ein solches Leben, die muss nicht irgendwie weltfremd und seltsam machen. Ich glaube, dass wenn uns die Ostererfahrung durchdringt, dass wir unser Leben dann viel bewusster und vielleicht auch ein Stück entspannter leben können. Und das wünsche ich mir für mich und für jede und jeden von Ihnen. Dass wir Menschen sind, die davon etwas ausstrahlen und erzählen. Es waren Christen mit einer starken Hoffnung auf die zukünftige Welt, die diese Welt verändert haben. Martin Luther King hat mal gesagt, ich weiß von einer Welt, von Gottes Welt, in der die Verhältnisse anders sind. Ich lasse mir nicht einreden, dass die Verhältnisse nun einmal so sind, wie sie sind. Und deswegen werde ich nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass sich schon jetzt etwas ändert. Lasst uns doch gemeinsam diesen Kampf kämpfen, unverbissen, aber entschlossen, dass wir sagen können, das Beste kommt noch. Du, ich kann dir von meinem Leben etwas abgeben, denn ich habe ewig viel davon. Amen.